wir sind oft vielleicht nicht unbedingt alleine, sondern wir haben auch verlernt, uns mitzuteilen. Also ich habe viele hunderte, tausende Biografien gesehen in Form von Tests und auch Gesprächen. Was ein Großteil auch meiner Arbeit ist, ist tatsächlich immer wieder Menschen zu befähigen, gerade uns Männer, die wir auch noch viel weniger uns gerne mitteilen. Also mitteilen heißt nicht nur draußen schönes Wetter, sondern ich habe Sorgen, ich habe Ängste, ich fühle mich nicht gut, ich bin belastet. Und dieses Mitteilen, obwohl die Struktur vielleicht da ist, ist ein ganz wichtiges Element, übrigens auch bei psychischen Erkrankungen erstmal überhaupt gar nicht jetzt so sehr einen Ratschlag zu bekommen oder Hilfe zu bekommen, sondern überhaupt mal sich mitzuteilen.
Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch Anfang 2026. Wir leben in einer sehr unruhigen Welt und es ist sehr viel Stress unterwegs. Und ich habe heute einen Gesprächspartner, einen Freund und langjährigen Begleiter, der auch in unserer Ausbildung tätig ist, Florian Wolf. Der hat was Unfassbares gemacht. Der hat das, was niemand haben will, zu seinem Hobby gemacht. Stress. Er beschäftigt sich von morgens bis abends mit Stress. Gott sei Dank nicht mit dem eigenen Stress, sondern dem Stress anderer Leute. Herzlich willkommen, Florian.
Ja, ich grüße dich und vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, also, du bist wirklich professionell aufgestellt, hilfst den Unternehmen, hilfst einzelnen Personen mit ihren Alltag zu bewältigen. Und da ist das Thema Stress ein zentrales Thema. Und die Frage ist, wir wissen ja, Stress macht das Gehirn, wenn es überlastet ist. Wie funktioniert denn das?
Also, was man grundsätzlich verstehen muss, ist, dass Stress immer ein Bestandteil des Lebens von Menschen war. Und ganz wichtig ist und auch bei uns leider immer eine sehr negative Konnotation hat, weil natürlich wir meistens eher vom schlechten Stress sprechen als vom guten. Und man muss auch verstehen, dass unser Gehirn, also das menschliche Gehirn in seiner Struktur und Anatomie sich über viele Hunderte und Tausende von Jahren kaum verändert hat. Da wird einem schon ein bisschen klar, dass die Veränderung, das gerade erwähnt, von Leben, von Geschwindigkeit, von Komplexität, von Anforderungen unser Gehirn eigentlich nicht richtig dafür gemacht ist, dass es nicht wirklich damit gut umgehen kann. Und mit diesem Verständnis und diesem neurobiologischen Ansatz haben wir eben über viele Jahre uns beschäftigt und eben gemerkt, dass das Gehirn ganz viele Kompensationsmechanismen hat, was toll ist, aber die natürlich am Ende dazu führen, dass es irgendwann diesen Steady State, also diese Balance nicht mehr ganz halten kann. Ja, weil es einfach das Lernen, um eben mit so einer Geschwindigkeit umzugehen, eben nicht wirklich bewerkstelligen kann. Woran zu nennen sind da vor allem zwei Bereiche im Gehirn und ich finde es auch für diejenigen, die sich jetzt im Gehirn anatomisch nicht auskennen, was wahrscheinlich die meisten sind, einfach toll zu verstehen. Es gibt einen Bereich, der eben hinter der Stirn ist, der präfrontale Kortex, der eigentlich in der Lage ist, uns zu befähigen, mit Stress ziemlich souverän umzugehen. Also da liegt strukturiertes Denken und Planen, Gelassenheit, Klarheit, auch Souveränität, Impulskontrolle, aber auch so Dinge wie Gerechtigkeit, Werte. Und dieser präfrontale Kortex, der steuert eigentlich im normalen, gesunden Setting, steuert der Stress wunderbar. Das heißt, da kommt ein Stressor rein, viel Arbeit, Sorgen mit den Kindern, finanzielle Sorgen, Verlustängste, auch Jobverlustängste. Das ist ja ein großes Thema auch, was jetzt im neuen Jahr wieder umhergeht, in vielen großen Unternehmen. Und ich denke, dort ist eigentlich der Mensch so geschaffen, dass der präfrontale Kortex, wenn er richtig funktioniert, sagt, okay, lass es mal rausgehen, lass es mal gucken, welche Optionen habe ich, ist diese Gefahr wirklich reell, was kann ich machen und ist damit eigentlich gut aufgestellt, Lösungen zu finden. Das Problem ist, chronisch und langfristiger oder besonders hoher Stress akut sorgt dafür, und das ist ein Schutzmechanismus des Gehirns, diesen präfrontalen Kortex abzuschalten oder nur sehr limitiert funktionieren zu lassen. Und dann findet die Antwort in dem anderen Zentrum im Gehirn statt, nämlich genau in der Mitte vom Gehirn, nämlich in der sogenannten Amygdala, übersetzt ist das Zentrum der Emotionen. Das heißt, die Stressantwort färbt sich tendenziell emotionaler. Wir sind unruhig, nervös, ängstlich, aufbrausend, wir überreagieren auf kleine Dinge, die völlig unbedeutend sind. Wir sehen die Welt dunkel, obwohl eben akut vielleicht gar keine wirkliche Gefahr ist. Im Übrigen 85% etwa, das sind ganz gute, auch verlässliche Forschungsergebnisse, 85% von dem, was wir denken, tritt nie in Kraft. Also das heißt, unser Gehirn und wir selbst bereiten uns natürlich auch, obwohl die Umstände vielleicht so bedrohlich dann am Ende gar nicht sind, auch einen Haufen Stress, der eben erstmal irgendwie auch etwas mit uns macht und der uns eben beeinträchtigt im Alltag.
Man könnte es zusammenfassen, die Situation, wir haben als Menschen eine Welt gemacht, die nicht für uns gemacht ist.
Ja, auch mit dieser digitalen Beschleunigung, es ist eine Welt, die wir machen, die uns aber unglaublich viel abverlangt und die uns natürlich auch, und das muss man klar sagen, in bestimmten Bereichen selbst dekrationalisiert. Also wenn wir sehen, dass viele Unternehmen in bestimmten Ebenen ganze Strukturen ausradieren, weil sie sagen, das kann KI übernehmen, ist das natürlich eine Welt, die wir uns schaffen, die uns aber gleichermaßen natürlich in unglaublich Stress versetzt, weil wir uns eben Grundlage nehmen, Arbeit, Verdienst, aber auch gebraucht zu werden. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Vorzüge, weil wir natürlich auch wissen, dass viele Dinge uns abgenommen werden können, ja, dass wir Prozesse leichter machen, dass wir viele Dinge, die uns auch überfordern oder herausfordern, vielleicht uns abnehmen lassen, weil es eben tolle Unterstützung gibt eben durch solche Systeme und die manche Dinge eben leichter machen. Ich glaube, das ist einfach wie mit Medienkonsum auch, und ich finde diese Diskussion auch total spannend, die es ja Ende letzten Jahres nochmal angestoßen wurde und auch in vielen Ländern ja sehr vorangetrieben wurde, eben auch Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Diese Entscheidung, wo muss Schutz stattfinden und wo muss man Kompetenzen erlernen? Und das ist bei uns eben auch so. Also Kompetenz erlernen heißt ja nicht nur, ich gebe alles ab, sondern es heißt eben auch, wo hat es einen Mehrwert? Aber wo sind die Dinge vielleicht eben eher kontraproduktiv und bringen uns eher in eine Sackgasse?
Ich glaube, es kommt noch ein anderes Problem hinzu, dass wir eigentlich als Menschen ja nie alleine waren, sondern wir haben immer in Gemeinschaften gelebt. Und in Gemeinschaften kann man solche Belastungen natürlich wesentlich besser ertragen, als wenn man alleine ist. Und das große Problem unserer Zeit ist meines Erachtens, dass wir alle oder viele alleine sind. Wir haben nicht mehr die soziale Tragfähigkeit, die wir einmal hatten. Und von da erhöht sich natürlich die Belastung ganz extrem.
Absolut, Jörg, gebe ich dir zu 100% recht. Ich würde noch einen Schritt weitergehen wollen. Wir sind oft vielleicht nicht unbedingt alleine, sondern wir haben auch verlernt, uns mitzuteilen. Also ich habe viele hunderte, tausende Biografien gesehen in Form von Tests und auch Gesprächen. Was ein Großteil auch meiner Arbeit ist, ist tatsächlich immer wieder Menschen zu befähigen, gerade uns Männer, die wir auch noch viel weniger uns gerne mitteilen. Also mitteilen heißt nicht nur draußen schönes Wetter, sondern ich habe Sorgen, ich habe Ängste, ich fühle mich nicht gut, ich bin belastet. Und dieses Mitteilen, obwohl die Struktur vielleicht da ist, ist ein ganz wichtiges Element, übrigens auch bei psychischen Erkrankungen erstmal überhaupt gar nicht jetzt so sehr einen Ratschlag zu bekommen oder Hilfe zu bekommen, sondern überhaupt mal sich mitzuteilen, auszusprechen, fehlbar zu sein, sich einzugestehen, dass Dinge nicht okay sind. Ich habe einen Satz, den ich wahnsinnig toll finde da. It's okay to be not okay. Also, dass man auch anerkennt, dass wir nicht immer die Chefs und die Tollen sind, sondern dass es eben auch Seiten geben darf, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Ich finde, das ist schon ein ganz wichtiges Element, gerade in schwierigen Zeiten. Das hat natürlich auch die Wissenschaft total gut belegt, dass eben soziale Gemeinschaft einer der wichtigsten Resilienzfaktoren, positive Beziehungen, einer der wichtigsten Resilienzfaktoren ist im Leben eines Menschen. Aber positive Beziehung heißt eben auch nicht nur, dass sie da sind, sondern dass wir eben auch davon profitieren, dass wir sie nutzen, dass wir etwas geben, dass wir da sind, dass wir ein offenes Ohr haben, aber auch, dass wir uns mitteilen. So, jetzt kommen wir interessanterweise wie an das Thema Mental Overload. Wenn wir gestresst sind, wenn wir unter Druck sind, verlieren wir die Fähigkeit, gut zu spüren, also uns wahrzunehmen. Wie geht's uns wirklich? Was ist in uns los? Wir handeln im Autopiloten und sozial gesehen verlieren wir ganz viele wichtige Eigenschaften. Wir haben tendenziell mehr Angst, Misstrauen, fühlen uns eben nicht sicher in Beziehungen. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, übrigens auch in beruflichen Beziehungen, dann teilen wir uns nicht mit, dann reden wir nicht über Fehler. Das ist ja auch diese tolle Forschung um dieses Thema Psychological Safety, ja, was ja beschreibt, dass man, wenn man sich sicher fühlt im beruflichen Umfeld, dass man Fehler zugibt, dass man sagt, hier habe ich was falsch gemacht und schnell daraus lernt. Während dort, wo keine Sicherheit ist, vertuscht man es. Man redet nicht drüber, man versucht es zu verheimlichen. Und man weiß, dass die Arbeitsgruppen, die eben das Verheimlichen, viel schlechtere Produktivität haben am Ende des Tages, obwohl es nach außen hin viel besser scheint, weil eben keine Fehler zugegeben werden. Also das sind spannende Themen, die aber sehr, sehr stark mit dem Thema Stress eben am Ende wieder zusammenhängen.
Siehst du denn das Problem, dass man die Fähigkeit, sich so sozial zu öffnen, zu verhalten, dass man die ja auch als kleines Kind lernt. Und dass unsere Gesellschaft sich schwer tut, den Kindern diesen liebevollen Umgang auch mit sich selber und anderen beizubringen. Sprich Narzissmus und ähnliche Dinge.
Ja, ist ein bisschen unsere Welt heute. Also wenn wir in die Welt schauen, intakte Familien, ich kann mich erinnern, so im Umfeld von meiner Familie, im größeren Umfeld, Bekanntenkreis, wie viele Kinder dort eben in nicht intakten Familien aufwachsen. Das heißt jetzt nicht, dass Eltern sie nicht lieben, sondern das heißt einfach, dass man mit viel Schmerz schon einfach konfrontiert ist und dass das einfach auch Biografie prägt. Aber der Stress natürlich auch was mit den Eltern macht. Und übrigens, bei allem, ich will mich da nie ausnehmen. Ich gehöre da auch dazu, dass eben Stress etwas mit uns macht und wir natürlich damit auch eine andere Umgangsweise mit unseren Kindern haben. Also wenn wir natürlich unter Existenzängsten leiden, wenn wir unter Druck sind, wenn wir Versagensängste haben, wenn wir sehr ambitioniert sind, weil wir eben auch gelernt haben, und das ist auch die Generation, in der ich groß geworden bin, immer alles zu geben, dass du eben mir gut genug bist, dass du einfach immer sozusagen auch die Ziele so hoch setzt, dass sie eigentlich nicht zu erreichen sind, dann hat das einen Preis. Und der Preis, den sieht man vor allem dann später, wenn Kinder auch größer sind, weil man merkt, entweder hat man eben sehr viel Zeit einfach nicht mit den Kindern verbracht, weil man eben sich ausgeopfert hat für den Job. Und natürlich sagt man, Mensch, ja, einer muss das Geld verdienen. Ja, die Kehrseite ist aber natürlich, dass die Kinder natürlich damit in einem anderen Umfeld aufwachsen. Ich gebe dir auch da völlig recht. Ich finde auch diese Diskussion, auch um die Vereinbarkeit, gerade bei Müttern und vor allem auch bei alleinerziehenden Müttern, finde ich wahnsinnig wichtig, weil es ist das Wichtigste, was es gibt. Noch eine Zahl dazu. Wenn wir heute sehen, dass die 20- bis 30-Jährigen 30% Zunahme an psychischen Erkrankungen haben, ja, was eine unfassbare Anzahl numerisch ist, jetzt nur mal bei uns, aber das ist in anderen Ländern auch so. Klar, wir haben die Folgen der Pandemie, wir haben sehr, sehr unsichere Zeiten heute, wir wissen, dass Unsicherheit im Gehirn natürlich einen riesen Impact hat. Dann verstehen wir auch, dass natürlich dort unser größter Fokus liegen muss in den nächsten Jahren. Ja, das hat zu tun mit, wie werden unsere Kinder erzogen, wie ist das Schulsystem, aber natürlich auch, wie können wir Eltern wieder so auch unterstützen, dass sie eben ihren Teil beitragen, dass Kinder eben mit Liebe beschützt, aber auch erzogen werden zur Autonomie, zur Selbstständigkeit, zur Verantwortungsübernahme und eben auch, dass sie sich Dinge lernen frühzeitig, um mit Stress eben adäquat umzugehen.
Wissen ist Macht und Unwissenheit ist Ohnmacht. Also wenn ich sehe, dass eine Mutter mit dem Kinderwagen durch die Gegend schiebt und ins Handy schaut, statt auf das Kind zu schauen. Das Kind bekommt alleine dadurch Stress, dass die Mutter sich nicht um es kümmert.
Ja gut, das Handy ist natürlich allgegenwärtig. Ich glaube auch da, deswegen sind ja auch all diese Achtsamkeitsprozesse oder Strategien so interessant, weil sie ja auch dort ansetzen, wo wir wieder bewusste Entscheidungen treffen, eben uns nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und wenn wir uns halt entscheiden, mit unserem Kind zu sein, das will ich auch gleich hier auch mal mitgeben. Übrigens nochmal, ich will mich bei allem nicht ausnehmen. Ich habe ganz viel gelernt in meinem Leben. Und weil du vorhin sagtest, Beschäftigung geht Stress, aber nur professionell, das stimmt nicht, weil ich auch ein Lernender bin, jeden Tag. Und ich denke, wichtig ist, dass wir uns bewusst sind im Alltag, dass wir auch wieder lernen, bei dieser einen Sache zu bleiben, für die wir uns entschieden haben. Wenn wir uns entscheiden, bei den Kindern zu sein, dass wir versuchen, ganz bei den Kindern zu sein und nicht in Gedanken woanders. Und das ist auch ein Thema, das ganz viel auch Teil meiner täglichen Arbeit ist, bei vielen Klientinnen und Klienten, wo es eben darum geht, wieder zu lernen, sich weniger ablenken zu lassen, weniger in diesem Impulsmodus zu sein und mehr wieder bei der einen Sache zu sein, für die man sich entschieden hat.
Seit einiger Zeit das Schlagwort Medienfasten. Was hältst du davon?
Also ich finde Fasten generell total gut. Ich habe gerade vor 5 Wochen als Einleitung von einem Verzichtsprogramm, vor allem was Nahrungsmittel anbelangt, weil ich auch dort auch mich weiterentwickeln möchte und ausprobieren möchte, habe ich eben Eilfasten gemacht. Was ein toller Auftakt ist, weil es den Körper reinigt, weil es den Körper total resettet, weil Hungergefühl sich komplett ändert, weil Nahrungsaufnahme, die Perspektive und das Körpergefühl gänzlich anders sind. Und es ist mit dem Handy genau das Gleiche, dass man nicht jetzt mal über 10 Minuten, sondern mal über einen Zeitraum wirklich verzichtet. Das hat den Vorteil, dass eben das Gehirn ein bisschen aus diesem Impulsmodus rauskommt. Also diesem Impulsmodus von ich muss doch jetzt und da gibt es doch und da habe ich noch nicht,
hin zu, was habe ich denn für Alternativen? Spannenderweise habe ich gestern Abend seit langem einmal wieder, ich war alleine, was nicht so oft vorkommt, wobei jetzt sind meine Kinder groß, aber meine Frau ist unterwegs und ich habe eben den Impuls gehabt heute Abend auch, ich könnte ja mal ganz gemütlich heute Abend mich mal wieder ans Klavier setzen. Also etwas, was sozusagen ich leider auch verloren habe ein bisschen, also ein Hobby, was übrigens auch total gut belegt ist, dass wer regelmäßig Hobbys nachgeht, auch tendenziell geringere Cortisonspiegel hat, also geringer heißt vor allem nicht nach oben reguliert, sondern in der Norm. Eine tolle Arbeitsgruppe aus unserem Netzwerk, die da eine eigene Studie dazu gemacht hat. Aber das heißt eben, also eben nicht wieder der digitalen Verlockung zu schwach zu werden, sondern eben Dinge zu tun, die einfach wieder sinnlich sind, die unsere Sinne aktivieren, ob hören, ob manuell, ob das Kochen ist, es spielt keine Rolle. Also einfach neue Dinge zu entdecken. Das Loslassen von digitalen Medien halten mich aber trotzdem im Alltag für sehr relevant. Ich habe ja auch mit Studierenden sehr viel zu tun und da muss man sagen, ist diese Fähigkeit, das Handy auch gerade auch in Lernzeiten, aber auch so im Alltag als Pausen- oder Lückenfüller wegzulegen, ist eins der größten Herausforderungen. Also bin ich schon auch ein Fan davon, nicht immer eben dann zu sagen, jetzt mache ich mal zwei Wochen Pause und lösche irgendwelche Apps, sondern ich bin schon auch ein Fan von dem Täglichen. Und das ist auch das, was die Achtsamkeit natürlich beschreibt, dass ich eben wieder lerne. Ich darf mich gerne ans Handy setzen, wenn ich nicht bewusst dafür entscheide. Aber 90% des Handykonsums sind wahrscheinlich unbewusst im Autopilot. Und da sehe ich eigentlich schon auch den größeren Benefit, wie das Essen auch im Alltag. Ich kann natürlich fasten, aber es geht schon darum, auch im Alltag ein Maß zu halten, zu spüren, wann ich satt bin, zu spüren, wann ich gesund esse und ungesund esse, wieder im Körper zu spüren. Was macht er nach dem Essen? Fühlt er sich wohl oder fühlt er sich nicht wohl? Also die phasenweise Abstinenz ist super gut, um so ein bisschen auch Neuland in der Erfahrung zu machen. Aber ich finde den Transfer für den jeden Tag Gebrauch oder für das Verhalten im Alltag finde ich eigentlich fast noch das Wichtigere.
Gibt's noch andere Fallen außer dem Handy?
Naja, alles, wenn wir über digitale Medien sprechen, ist es natürlich alles. Ich denke, Fernsehen genauso. Ich sage immer auch, dieser Netflix-Effekt, dass eben, wenn eine Serie zu Ende ist oder eine Folge einer Serie und du 5 Sekunden hast, um auszuschalten, bevor sozusagen die nächste Folge startet, ist es natürlich ein genialer neurowissenschaftlicher Kniff, weil natürlich die meisten Menschen im chronischen Stress, wir können es ja mal ein bisschen mit ein paar Begriffen auch unterlegen, eher niedriges verfügbares Serotonin haben. Serotonin ist ja das Substrat für innere Gelassenheit, für innere Ruhe, für Stimmung, aber auch für Impulskontrolle. Und wir haben ja viel gemessen, wenn du also niedrig verfügbares Serotonin hast und du hast 5 Sekunden Zeit zwischen den Serien auszuschalten, dann hast du keine Chance, weil das Gehirn, bevor das Gehirn sozusagen in den Modus kommt von brauchst du es jetzt wirklich, ist der Impuls sozusagen nicht da und zack, passiert. Du musst ja nicht mal was drücken, es geht ja automatisch. Und das Gleiche ist das Dopamin, das eben gerne auch manchmal runterreguliert ist und natürlich auch dem Gehirn auch dieses Gefühl gibt von, hey, das Leben ist fantastisch, das Leben ist toll. Und dazu gehören natürlich alle digitalen Angebote, im Übrigen aber auch das Essen, der Alkohol oder andere Dinge, die uns eben schnelle kleine Glücksgefühle im Gehirn geben. Ja, und das sind einfach Kompensationsmechanismen, die natürlich in dieser Geschwindigkeit der Welt, in der wir leben und in dieser wahnsinnigen Anforderung, die die Welt uns abverlangt, eben das kleine Momente sind, die das Gehirn einfach in so einen Moment bringen von mir geht's richtig gut. Beim Essen finde ich nochmal ganz wichtig, weil du jetzt gerade gesagt hast, was gibt's für andere Dinge? Ein großes Thema. Warum? Weil natürlich, klar, wir sehen das einfach, das Thema Übergewicht, Diabetes natürlich im Vormarsch sind und wir dort natürlich sehen, dass Überessen und natürlich dieses auch ungesund Essen klassischerweise eben nicht typisch nur Phänomene sind, die einfach mal so passieren, sondern das ist oft eben auch eine Folge eben von Kompensationsmechanismen. Ja, und wenn man jetzt sieht, wie viele Menschen auch unglücklich versuchen abzunehmen und das nicht hinbekommen und auch sich nicht bewegt bekommen, müssen wir verstehen, dass das Gehirn dort eigentlich die zentrale Schaltstelle ist. Ja, nicht eben jetzt, klar, es gibt ein paar wenige, die können sehr streng zu sich sein und diszipliniert sein, sagen, du gehst jetzt laufen oder du gehst jetzt in den Wald oder du isst jetzt keinen Zucker. Aber das, die meisten kriegen es eben nicht hin. Und die Stresskontrolle und der Umgang eben zu verstehen, was ist eigentlich das, was mein Gehirn aus dieser Balance bringt und mir die Fähigkeit, bewusst zu entscheiden und dort auch standhaft zu bleiben, das sind die großen Schlüssel, um eben auch Dinge in der Selbstwirksamkeit auf den Weg zu bringen und nachhaltig auch zu verankern.
Stichwort Selbstwirksamkeit. Du hast ja nicht nur analysiert, sondern wirklich ja auch seit Jahrzehnten Menschen weitergeholfen. Wie kriegen wir denn diese Wissens-PS auf die Straße? Was können wir tun, um uns dem Stress wenigstens ein bisschen zu entziehen?
Also lass mich da vielleicht mal kurz ausholen und 5 Schritte mal einbringen, die wir heute als State of the Art sehen, weil wir es eben über viele Jahre diese Strategie im Kern entwickelt, aber auch verfeinert haben. Der erste Punkt ist objektivieren. Warum? Weil viele Menschen und auch ich gehöre da dazu immer wieder uns einreden, es ist doch alles okay und normal so. Mir geht's doch gut, ich habe keine Probleme. Oder zumindest, ja, ich habe kleine Einschränkungen, aber was soll ich denn tun? Das Leben ist so. Das Objektivieren hilft uns manchmal eben diese Vulnerabilität, wie wir das nennen, also diese Wahrscheinlichkeit, dass physische oder psychische Dinge sich verändern, frühzeitig zu erkennen. Und das ist natürlich auch klassische Prävention. Es gibt sehr, sehr verlässliche und valide Marker, die wir heute im biopsychosozialen Kontext sehen. Also einmal Biologie, und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Wir können heute die biologischen Anpassungsreaktionen an Belastung messbar machen. Das zweite ist eben auch physiologische Parameter, eben wie regenerieren wir, wie gestresst sind wir wirklich in Form von Quantität und Qualität, aber natürlich auch das Thema Trait, also wer sind wir, was machen unsere Einstellungen mit uns, wie ist unser soziales Umfeld, wie agieren wir in dem sozialen Umfeld. Und dieses Wissen ist Gold wert. Warum? Weil wir eben verstehen, wer sind wir und wo sind wir gerade im Leben. Das ist deswegen wichtig, weil wir eben nicht mit allgemeinen generischen Empfehlungen kommen, jetzt entspann dich doch mal und mach doch mal Sport und ernähr dich doch mal, sondern wir kommen mit viel systemischeren Ansätzen zu verstehen, was hat dazu geführt, dass du dort bist, aber was brauchst du jetzt, um überhaupt deinen ersten Schritt zu gehen. Diese Dinge zu messen ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und das ist nicht, weil wir irgendwie Fans sind von irgendwelchen Supplementen, sondern wir sind Fans von Selbstentwicklung, aber wir nennen das neurobiologische Paradoxon. Je mehr wir gestresst sind, desto weniger sind wir in der Lage, Dinge auf den Weg zu bringen. Das ist das große Problem. Die Menschen wissen doch, was gut für sie wäre. Die Menschen wissen so viel. Und wenn nicht, können sie ChatGPT fragen und kriegen zumindest ganz anständige Antworten mittlerweile. Aber auch das kriegen sie meistens nicht umgesetzt. Und wir haben ja jetzt den Beginn des Jahres, wo viele noch mit guten Vorsätzen und hochgekrempelten Ärmeln unterwegs sind. Und ich würde all den Menschen gerne mitgeben, nutzt das Wissen über die Biologie, denn die meisten Trial and Errors finden eben in der ersten Woche des Jahres statt, wo man mit ganz tollen Ideen startet und dann relativ schnell wieder ernüchtert ist, wenn die Arbeit wieder losgeht. Und dort ist der zweite Schritt eben der Ausgleich des neurobiologischen Systems, das eben oftmals verschoben ist. Ich habe vorhin Serotonin genannt, ich habe eben auch Dopamin genannt, aber da kommt auch das Cortisol noch mit ins Spiel, dass wenn es hoch oder runter reguliert ist, eben uns die Fähigkeit nimmt, zur Ruhe zu kommen oder eben, wenn wir erschöpft sind, wir keine Energie haben, etwas zu tun. Diese Supplemente sind ja nicht pharmakologisch, das heißt also nicht verschreibungspflichtig. Es sind bioidentische Adaptogene, wie man das so nennt. Also es sind körpereigene Substrate, die in der Natur vorkommen und man kann ausgleichen. Das ist aber nicht nachhaltig. Und deswegen nutzen wir das als ersten Schritt, damit das System überhaupt wieder in der Lage ist, entweder ein bisschen ruhiger zu sein, dass Emotionen ein bisschen runtergehen, also weniger stark sind, weniger Ängste, weniger Sorgen. Oder wenn wir erschöpft sind, wir ein bisschen mehr Energie haben und Drive, Dinge überhaupt auf den Weg zu bringen. Der dritte Schritt ist dann, und das ist schon der erste ganz wichtige Schritt, der auch in die Selbstwirksamkeit reingeht, wiederherstellt von Regeneration. Weil eben ohne Regeneration dieses ganze System immer in der Schieflage bleiben wird. Man würde ein Leben lang irgendwelche Dinge futtern, aber wenn man die Grundsystematik nicht ändert dahinter, wird dieses System nie in Balance kommen. Und Regeneration bedeutet nicht nur Schlafqualität und Quantität, was ein Riesenthema ist bei mindestens 50% der Bevölkerung, sondern eben auch die Fähigkeit, das System am Tag abzuschalten. Und zwar körperlich im Sinne von Aktivieren des parasympathischen Nervensystems, also der Regeneration in kleinen Pausen. Denn viele Menschen machen vielleicht Pausen, aber das System verlernt, wirklich in gute Regeneration zu kommen. Und damit reicht auch ein Urlaub nicht mehr aus oder ein Wochenende nicht. Und das zweite ist aber auch psychomental. Das heißt, dass wir auch lernen, Gedanken loszulassen. Starke Emotionen wie Ängste und Sorgen oder auch Frust, Ärger sind Gedanken. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Menschen, die sehr, sehr viel beschäftigt sind eben mit ihrem Kopf und die anderen, die eben auch körperlich nicht mehr regenerieren können. Das ist der dritte Schritt. Und der hielt dem System eben insgesamt in so einem Zeitraum von 4, 8, 12, 16 Wochen eben wieder ganz gut zu funktionieren. Der vierte Schritt ist dann, und du merkst schon, wir drehen alles um. Wir haben bisher noch keinen Moment über Lebensstiländerung gesprochen, denn das ist nämlich eigentlich der Ansatz. Änder dein Leben, iss gesund, beweg dich. Das kann nicht funktionieren. Wir brauchen als vierten Schritt die Achtsamkeit. Warum? Weil die Verbindung zu dir, der Fokus auf deinen Körper, also eben nicht den Kopf, was sagt mein Kopf, sondern was spüre ich hier unten, der Weg ist zu bewussten Entscheidungen. Also raus aus dem Autopilot zu spüren, das, was ich hier esse, tut mir nicht gut. Diese Gedanken will ich nicht haben. Diese Handlungsmuster im Alltag, die will ich loswerden, weil sie mich ganz viel Energie kosten. Und der Fokus ist natürlich auch, und das ist wichtig, das ist natürlich auch die Wissenschaft, die über viele Jahre an allen großen Forschungsinstitutionen ja toll evaluiert wurde, dass nämlich das Training von Fokus und Wahrnehmung ja die Essenz ist, auch wieder den präfrontalen Kortex in Gang zu kriegen. Also das, was wir eingangs beschrieben haben, der Verlust dieser Stresskontrolle im Gehirn, die stellst du eben mit dieser Regelmäßigkeit von Training von Fokus, und Fokus ist wie ein Muskel, stellst du wieder her. Also, dass du wieder bewusste Entscheidungen treffen kannst, Klarheit hast, Dinge auch desidentifizieren kannst. Also, wenn da Ärger ist, kannst du sagen, okay, ich habe, ein Teil von mir ist ärgerlich, aber ich will nicht mich komplett vom Ärger vereinnahmen lassen. Und in dem Moment, wo du merkst, ein Teil von mir ist ärgerlich, ist der präfrontale Kortex schon wieder im Gang, weil er sagt, hey, Moment mal, das bist gar nicht komplett du. Während viele im ganzen Körper den Ärger spüren und einen Tag später noch und zwei Tage später noch und drei Tage später noch und damit das ganze System eigentlich überschattet wird von diesem Ärger. Und diese Achtsamkeit ist keine Technik zwingend, sondern die Technik ist eine Methode, um das als eine innere Haltung zu etablieren. Also, dass du sozusagen das lebst, dass du eben jetzt ganz achtsam hier bist, ganz bei mir, nicht in Gedanken beim Mittagessen oder bei deinem nächsten Termin, sondern mit dem Fokus ganz in jetzt und hier. Und dann kann man auch eben das Handy loslassen. Dann kann man auch diese Impulse loslassen, weil man sich eben trainiert hat, weniger ablenkbar zu sein. Und daraus erst entstehen die bewussten Entscheidungen für den Lebensstil. Ich will anders essen. Ich will mich mehr bewegen. Ich will mein Mindset ändern. Ich will abends den Fokus legen auf die Dinge, die schön sind. Ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das ist Teil meiner täglichen Arbeit, wo eben wir Menschen dahin führen, wieder so eine Klarheit zu bekommen von, ich will das, nicht ich muss das, niemand muss irgendwas, sondern das Ziel ist wieder zu finden, was ist mir wirklich wichtig und was will ich auf den Weg bringen.
Also ich zitiere in letzter Zeit immer und immer mehr den guten alten Herrn Gandhi, der es ja geschafft hat, mit seiner Haltung eine Großmacht aus Indien zu vertreiben, der gesagt hat, wenn du die Welt verändern willst, fangen bei dir an. Und so wie du gesagt hast, ist es das Einzige, was wir verändern können. Da oben in der Politik oder sonst wo können wir nichts machen. Aber bei uns, und wenn man das tut, hat das riesige Auswirkungen.
Ich mag das auch ganz arg. Unsere Strategie auch in den Unternehmen ist vom Ich zum Du zum Wir.
Ja.
Wenn man kommt, und ich habe das oft erlebt, dass Unternehmen fragen, Mensch, wir würden gerne unsere Kultur ändern, können wir nicht jetzt mit allen ja sonst so einen Workshop machen, wo wir jetzt ab morgen irgendwie anders miteinander umgehen, sage ich immer, das ist gut gedacht, wird nie funktionieren. Wenn nicht jeder bei sich startet und erstmal sein System in Balance bringt und selber erstmal lernt, mit sich gut umzugehen, sich zu mögen, sich zu kennen, sich wahrzunehmen und dann im zweiten Schritt miteinander gut zu kommunizieren, zuzuhören, achtsam zu sein, respektvoll miteinander umzugehen, wertschätzend miteinander umzugehen. Erst dort entsteht das Wir. Das ist eben auch die Forschung um die psychological safety, also um diese psychologische Sicherheit, wo wir uns erlauben, Fehler zuzugeben. Ja, wo eben ein Mitarbeiter sagt, ey, Jörg, ich habe einen Fehler gemacht. Wo viele eben sagen, das traue ich mich nicht, weil die Kultur nicht da ist, weil jemand mich bestrafen würde, weil es ein Fehler ist, weil es als fehlbar gilt. Und das ist natürlich schon, weil es Ängste auch natürlich triggert. Also das vom Ich zum Du zum Wir ist genau das, was da dahinter steht. Und es ist eben auch der Fokus auf diese sogenannte Area of Influence versus Area of Non-Influence. Also wir bleiben mit dem Fokus immer dort, wo wir sehen, da habe ich einen Einfluss. Versus, wenn ich etwas wirklich nicht verändern kann, lass es los.
Florian, vielen Dank für diese Botschaft. Das war ein solider Ritt durch unser Gehirn von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Wir cutten das heute, weil sonst wird es allzu lang. Aber ich verspreche den Zuhörern und Zuschauern, wir sehen uns wieder kurzfristig und wir gehen dann noch mehr ins Eingemachte, um ins Tun zu kommen. Und ich glaube, dieser Zauberspruch, dass man erst einmal bei sich schaut, dann in der Lage ist, den anderen anzunehmen, zum Du zu kommen und dann ins Wir, das ist wirklich das, was wir brauchen. Und du hast es ja gezeigt in deinem Unternehmen, dass es funktioniert. Und von daher ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich freue mich auch, Jörg, und vielen Dank.
Gerne, gerne. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.